Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Lukjanow, ich glaube, wir können mit Recht und Fug behaupten, dass in Deutschland die russische Frage existiert. In keinem anderen Bereich wird so hitzig diskutiert, wie dies in Bezug auf das Verhältnis mit Russland geschieht. Besteht eine Chance, dass diese Frage in Deutschland gelöst wird?
Ich denke, dass die russische Frage in Deutschland niemals gelöst sein wird, weil die russische Frage die äußerst enge Verbindung beider Länder und Völker widerspiegelt. Es gibt eine Menge von Staaten, auch in Europa, darunter auch recht angesehene, in denen die russische Frage gar nicht existiert, weil Russland sozusagen nicht Teil ihrer nationalen Erfahrung ist. Sie haben ein indifferentes Verhältnis. Für sie ist Russland ein Land wie jedes andere. Einerseits ist es gut, das schafft keine zusätzlichen emotionellen Probleme. Andererseits ist die Basis der Beziehungen in diesem Fall nicht gerade tief. Im Fall von Deutschland ist das absolute Gegenteil der Fall. Denn im Laufe von Jahrhunderten waren Russland und Deutschland nicht nur wichtigste wirtschaftliche und in einigen Momenten sogar politische Partner, sondern auch Länder, die sich zueinander durch eine geradezu existenzielle Kraft angezogen fühlten. Das heißt, Russlands Streben nach Europa, als Deutschland in vielem noch als Muster gegolten hat, und das Streben der Deutschen nach Russland, das mit seinen Möglichkeiten und seiner Rätselhaftigkeit gelockt hat und wo sich die deutsche Mentalität verwirklichen und große Erfolge erzielen konnte. Nicht von ungefähr haben äußerst viele Deutsche oder deren Nachkommen im Laufe der russischen Geschichte eine herausragende Rolle in allen Lebensbereichen gespielt. Einer unserer Klassiker, einer der wohl richtungsweisenden Romane über die russische Seele und den russischen Geist, Oblomow von Iwan Gontscharow, stellt gerade diese Verflechtung des russischen und des deutschen Charakters dar. Manchmal erscheint sie als sehr produktiv und manchmal als tragisch. Das Werk zeigt diesen Gegensatz auf. Und nicht von ungefähr am Beispiel Deutschlands, denn einer der Protagonisten ist eben Deutscher. Nun befinden wir uns zwar in einer äußerst schwierigen politischen Situation. Es waren aber nicht Russland und Deutschland, die sie ausgelöst haben. Das heißt, sie wurde nicht durch ihr Verhältnis verursacht. Nichtsdestoweniger wurden ihre Beziehungen zu einem Bestandteil dieser Krise. Zum visuellen Wahrzeichen des Kalten Krieges wurde die Berliner Mauer. Und das war nicht von ungefähr, weil Deutschland in sich sozusagen die ganze Problematik des Kalten Krieges akkumulierte. Die Wiedervereinigung Deutschlands in der Form, wie sie sich vollzog, die Rolle der UdSSR, die Rolle der USA und die Rolle anderer Länder, all das legte den Grund zu der späteren Politik, darunter der NATO-Osterweiterung und vielem mehr. Deswegen ist es gar nicht verwunderlich, dass Deutschland heute und historisch gesehen, wenn man sowohl die ältere als auch die neuere Geschichte betrachtet, sein Verhältnis gegenüber den früheren Weltmächten artikulieren muss. Gegenüber den USA, die sich verändern, gegenüber Russland, das sich verändert, und dem aufstrebenden China gegenüber. All dies führt in seiner Gesamtheit dazu, dass die russische Frage, wie Sie das bezeichnet haben, die Russlandfrage hier sehr akut steht. Wenn man von der positiven Seite dieser Situation spricht, so kann das bedeuten, dass Deutschland die russische Frage womöglich nie zu lösen aufhören wird. Irgendwann wird es sie gelöst haben, aber nicht endgültig, keineswegs. Deutschland wird dann irgendeinen neuen Status quo formulieren können. Selbst die Krisensituation seit dem Jahr 2014 zeigt, dass die Beziehungen sehr robust sind. Sie bekommen von verschiedenen Seiten Rambockschläge ab. Sie knarren, sie ächzen und bekommen Risse, gehen aber nicht kaputt. Ein Beleg für diese Unnachgiebigkeit ist, dass der Warenumsatz trotz unzähliger Sanktionen, die stetig ausgeweitet werden, noch immer zunimmt.
Und wie erklären Sie die Tatsache, dass vor allem rechte und linke Parteien eine Annäherung an Russland verlangen, während zentristische Parteien eher skeptisch sind?
Ich glaube, hier geht es nicht um das linke oder das rechte Lager, sondern darum, dass die ganze europäische Politik heute meiner Meinung nach nicht in links und rechts eingeteilt wird. Sie wird nach dem folgenden Prinzip eingeteilt. Das den schwindenden Status quo bewachende Establishment steht denjenigen gegenüber, die erst bis vor kurzem Außenseiter waren und heute es nicht mehr sind. Es sind sozusagen systemfeindliche Protestkräfte, die diesen Status quo niederreißen wollen, weil er erschöpft ist. Selbst die Fragestellung, dass der Status quo nicht mehr den Wünschen und den Bedürfnissen der Menschen entspricht, ist objektiv. Dem stimmen jetzt sogar Vertreter des Establishments zu, obwohl gewisse politische Entwicklungen ziemlich sonderbar sein mögen. In Russland existieren unterschiedliche Haltungen, zum Beispiel gegenüber der Partei Alternative für Deutschland. Es gibt Befürworter engerer Kontakte zur AfD. Ich gehöre nicht zu ihnen. Ich bin der Meinung, dass eine Partei, die, wenn auch in einer abgemilderten Form, zu einer Revision gewisser Ereignisse des 20. Jahrhunderts aufruft, kein Partner Russlands sein kann, selbst wenn ihre Rhetorik pro-russisch ist. Inzwischen wird der etablierte antirussische Status quo, der eigentlich niemandem, das heißt weder dessen Initiatoren noch dessen Zielen nutzt, von allen Lagern aus, von rechts bis links hinterfragt. Und zwar nur, weil der den Interessen Deutschlands widerspricht. Wir sehen auch, wie gewisse politische Kräfte in anderen Ländern, in Italien, Frankreich und Schweden, nach dem Zweck der einheimischen Politik fragen. Nicht, dass sie dafür oder dagegen seien, sondern nach ihrem Zweck. So ist das nun einmal und das ist ein innerpolitischer Prozess. Russland gerät dabei, wie bereits erwähnt, insbesondere in Deutschland, in den Mittelpunkt der Diskussion. Das rührt aber nicht von Russland her. Das zentristische Modell, das sich nach dem Kalten Krieg durchgesetzt hat und das sehr effizient war, wird zerrüttet. Es hat nämlich die Bahnen festgelegt, die man nicht verlassen darf. Und wozu auch, wenn alles in Ordnung ist? Eine Partei löst die andere ab. Sie unterscheiden sich zwar durch ihre Namen und ihre Gesichter, in ihrer Politik jedoch kaum. Und nun stellt es sich heraus, dass die Leute dies nicht mögen, dass sie wirkliche Alternativen wollen, darunter ideologische. Russland erweist sich dabei nur als Vorwand.
Wie kann man denn erklären, dass deutsche Eliten die transatlantische Solidarität als etwas Unveränderliches, als eine Art Konstante betrachten?
Ich glaube, das ist eine sehr tiefe Frage, die in die Geschichte des 20. Jahrhunderts zurückgreift. Deutschland hat eine Katastrophe überlebt. Deutschland verschwand als souveräner Staat. Deutschland erlitt kolossale Verluste durch sein eigenes Verschulden. Nichtsdestoweniger war das Trauma enorm. Deutschland verwandelte sich Mitte des 20. Jahrhunderts in den Inbegriff eines geschichtlichen Parias. Die ganze Geschichte des 20. Jahrhunderts bis hin zur Wiedervereinigung, das heißt von 1945 bis 1990, war die Geschichte einer Überwindung der eigenen Gräuel unter einem mächtigen Einfluss von außen. Dieser Einfluss kam von zwei Seiten. Die UdSSR beeinflusste einen Teil Deutschlands und die USA den anderen. Wie dem auch sei, Deutschland ordnete sich faktisch den Richtlinien unter, die man ihm vorgab. Der Grund dafür war, dass Deutschland das Recht auf eigene Entscheidungen eingebüßt hatte. Die Gewohnheit, die Richtlinien vorgegeben zu bekommen, schlug sehr tiefe Wurzeln. Ich glaube, sie war aufrichtig. Niemand verstellte sich oder leugnete das. Dann ist plötzlich die Situation entstanden, dass der Osten seit langem keine Anweisungen mehr erteilt, wobei die Anweisungen des Westens entweder ausbleiben, weil er nun andere Interessen hat oder sehr sonderbar und widersprüchlich sind. Was man in einer solchen Situation tun soll, weiß die deutsche Politik eigentlich nicht. Sie weiß es nicht anders. Menschen, die ein anderes Deutschland erlebt haben, existieren nicht mehr. Man mag sich zwar daran erinnern, aber es ruft lediglich grauenhafte Erinnerungen wach.
Man kann keine Lehre daraus ziehen.
Man soll eigentlich daraus eine Lehre ziehen, aber das Modell an sich taugt nichts mehr. Es scheint mir, dass die wichtigste treibende Kraft dieser transatlantischen Hartnäckigkeit seitens der deutschen Elite eben von deren inneren Unsicherheit herrührt. Das ist eine Angst davor, dass Deutschland ohne Schirmherrschaft der USA oder des Westens im Allgemeinen in die gleichen Gräuel abrutschen kann, die es vor 70 bzw. 80 Jahren ins Leben gerufen hat. Das ist verständlich, sowohl historisch als auch menschlich gesehen. Ich glaube aber, dass Deutschland irgendwann doch eine neue, selbstständigere Haltung wird formulieren müssen, weil jenes Modell, das heißt die Teilung Deutschlands und die darauf folgende Integration Deutschlands in das transatlantische System, um es in gewissen Grenzen zu halten, ein Ergebnis konkreter Ereignisse des 20. Jahrhunderts war. Dieses Modell verschwindet allmählich, genauso wie alles, was das 20. Jahrhundert mit sich gebracht hat. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hat in die globale Politik sehr viele positive und nützliche Sachen eingebracht, vor allem Institutionen, die wenigstens dafür garantierten, dass es über Jahrzehnte hinweg keinen großen Krieg gab. Dass dies durch das gegenseitige Einschüchtern und Eindämmen gestaltet wurde, spielt dabei keine Rolle. Hauptsache ist, dass sich die Gräuel der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts nicht wiederholt haben. Heutzutage verschwinden diese Institutionen eine nach der anderen oder hören einfach auf, wie früher zu funktionieren. Das Gleiche trifft übrigens auch auf die EU zu. In einer Welt, in der Asien in den Vordergrund rückt und die Beziehungen zu China für die Vereinigten Staaten in jeder Hinsicht, darunter in Bezug auf die Sicherheit und die strategische Konkurrenz, am allerwichtigsten werden, stellt sich für Europa eine große Frage nach seinem Platz. Denn rein zynisch gesagt, wozu brauchen die USA Europa, wenn es, angenommen in den folgenden Jahren und Jahrzehnten, nicht bereit ist, als Aushilfe im Widerstand zwischen den Vereinigten Staaten und China zu fungieren. Und Europa ist dazu offenbar nicht bereit. Es wird ganz gewiss keine kolonialen US-Kriege irgendwo im Pazifik unterstützen. Keineswegs. Was stellt nun die strategische Autonomie dar, über die europäische und deutsche Politiker heute so oft sprechen? Es ist klar, dass sie somit auf eine immer unfreundlichere Politik der USA reagieren. Was bedeutet das aber explizit? Das ist nicht klar. Wenn es darum geht, dass sich Europa nicht mehr auf andere völlig verlassen könnte, wie das einst Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Blick auf die USA ausgedrückt hat, so ist das verständlich. Das ist eine richtige Schlussfolgerung. Was resultiert nun daraus? Daraus resultiert, dass man eigene militärpolitische und Rüstungskapazitäten schaffen muss. Dabei wird betont, dass dies keinesfalls der NATO schaden darf. Das gibt's doch nicht. Entweder man ist Mitglied eines Militärbündnisses und fügt sich der Disziplin, denn es gibt sonst kein Militärbündnis, oder man schafft etwas Eigenes, aber dann ist das eine andere Sache, die in einem diametralen Gegensatz zu den vorigen Gegebenheiten stehen kann. Und da Europa hofft, dies irgendwie zu kombinieren, glaube ich, dass nichts Ernsthaftes geplant ist. Es schimmert noch die Hoffnung, dass sich das Problem selbst auflöst. Unter dem Motto 2020 oder 2024 würde Trump aus dem Amt scheiden, dann ginge es besser. Der Haken ist aber, dass das Problem auch nach Trumps Abtreten bleiben wird. Das Problem der Umorientierung der USA ist nicht mit Trump verbunden. Im Gegenteil, Trump ist eine Folge dessen, wie die USA nun ihren eigenen Platz in der Welt wahrnehmen.
Sie haben noch darüber geschrieben, dass es in der Herausbildung eines Status quo in der Russlandfrage einen deutschen Faktor gebe. Könnten Sie bitte präzisieren, worum es da geht?
Für Russland ist Deutschland seit eh und je ein Angelpunkt in Europa, wenn man das so sagen darf. Da ist noch Frankreich. Das Verhältnis zu dem Land wurde seit dem 19. Jahrhundert gemäß eines strategischen Gleichgewichts gestaltet. Nicht im Sinne eines gegenseitigen Gleichgewichts, sondern in dem Sinne, dass diese Beziehungen sowohl für Russland als auch für Frankreich das wichtigste Element ihrer Positionierung auf dem Kontinent waren. Es war für Frankreich immer wichtig, mehr oder weniger konstruktive Beziehungen zu St. Petersburg und dann zum Moskau zu pflegen, und für Russland die UdSSR und dann wiederum Russland war es wichtig, sich auf die soliden Beziehungen zu Frankreich zu stützen. Das war jedoch immer eher eine Frage einer großen geopolitischen Strategie. Was Deutschland betrifft, so hatten wir immer ein Problem mit der Geopolitik, weil wir im 20. Jahrhundert zweimal aufs Schärfste miteinander geopolitisch konfrontiert waren. Dafür aber war Deutschland schon immer ein Referenzpunkt dafür, dass Russland Europa als treibende Kraft der Entwicklung wahrnahm. Das hat sich im Prinzip nicht geändert. Wir haben bereits besprochen, dass sich die handelswirtschaftlichen Beziehungen trotz Sanktionen weiterentwickeln, so wie Grashalme Asphalt durchbrechen. Das ist ein Beleg dafür, dass es unmöglich ist, diese gegenseitigen Beziehungen abzubrechen. Ich weiß nicht, welche Kräfte man aufwenden müsste, um dies zu tun. Es gibt auch eine andere Frage, die zu einem viel breiteren Thema führt. Was ist jetzt für Russland der Referenzraum? Europa, worüber wir schon seit langem, fast seit Ende des 18. Jahrhunderts sprechen, oder Eurasien, denn die wichtigsten Ereignisse von globaler Tragweite beginnen allmählich nicht westlich, sondern östlich von Russlands Grenzen zu passieren. Für Russland ist dies eine Herausforderung an sich. Wie gut auch immer die Beziehungen zu China heute sein mögen, der Aufschwung Chinas schafft für Russland als seinen größten und wichtigsten Nachbarn sowohl Chancen als auch Risiken. Dabei können diese Risiken von Jahr zu Jahr nur zunehmen. Das Wichtigste ist aber, dass diese Entwicklung eine andere Wahrnehmungsbrille erfordert. Es ist ja unnatürlich, Asien durch das Prisma von Europa zu betrachten. Das heißt, Russland muss Asien unvermittelt wahrnehmen. Was ist dann Europa? Europa ist Teil dieses Risikos. Eurasischen Raums. Wenn man über die künftige Rolle Russlands und Deutschlands in einer großen Umverteilung von Möglichkeiten spekuliert, so geht es eben um das große Eurasien, das auch China und dessen Möglichkeiten in vollem Umfang mit einbezieht und das gleichzeitig Russland, Europa und Deutschland erlaubt, ihre Möglichkeiten zu nutzen. Denn streng gesagt ist der klassische Begriff Ostpolitik, der bekanntlich aus den 1960er Jahren stammt und stets für die Politik mit der UdSSR und später mit Russland gestanden hat, für Deutschland momentan gewissermaßen eher China impliziert. China ist sein wichtigster Partner, die zweitgrößte Exportwirtschaft der Welt. Und eigentlich die Richtung, die Deutschland in seiner Entwicklung unausweichlich anpeilen muss, wenn es seine wirtschaftlichen Positionen stärken will. Dieses Umdenken muss sich unbedingt vollziehen. Das impliziert keinen radikalen politischen Wandel. Die Entpolitisierung dieser eurasischen Zusammenarbeit bedeutet eben, dass man China nicht bekämpft, sondern es als wichtigsten Faktor wahrnimmt. Russland hat im Übrigen seine eigenen Probleme. Wir bleiben zwar wirtschaftlich hinter China radikal zurück, dafür haben wir eigene strategische Vorteile. Deutschland kann in dieses große Eurasien vieles investieren. Um die vorige Frage wieder aufzugreifen, das transatlantische Denken bleibt bislang unerschütterlich. Wenn aber alles wie bisher laufen wird, dann wird dieses Denken entweder nachlassen oder Deutschland wird vor einem äußerst schweren Dilemma stehen. Und zwar dann, wenn die USA Deutschland faktisch in ihren Widerstand gegen China treiben werden, der für Deutschland weder vorteilhaft noch gut noch historisch richtig ist. Oder Deutschland wird seine unabhängige Haltung gegenüber den USA formulieren müssen, um seine Interessen östlich seiner Grenzen zu wahren. Das ist eine schwierige Aufgabe und ich beneide diejenigen Politiker nicht, die Deutschland demnächst nach Angela Merkel regieren werden. Das gehört aber zu den Unannehmlichkeiten der Macht.
Wir alle wissen um den Ursprung der Ukraine-Krise, wer wen unterstützt hat und wie alles angefangen hat. Trotzdem sieht Deutschland auch heute noch über die Geschehnisse in der Ukraine hinweg. Die heutige ukrainische Führung ist gelinde gesagt gewissermaßen sein politisches Kind. Gleichzeitig sprechen sie von einer gegenseitigen Anziehungskraft zwischen Deutschland und Russland. Wie kann das sein? Denn Russland empfindet diese Politik zweifellos als Bedrohung.
Das, was im Jahr 2014 in Bezug auf die Ukraine geschehen ist, ist meiner Ansicht nach der Endeffekt jener Politik, die 25 Jahre davor, also noch während der Diskussion über die Wiedervereinigung Deutschlands, begonnen hat. Heute weist die russische Diplomatie stets darauf hin, dass man uns betrogen hat, dass man uns versprochen hat, die NATO nicht zu erweitern. Das spielt nun keine Rolle. Ich bin ein Fatalist, was die Geschichte betrifft, und gehe davon aus, dass die UdSSR und der Warschauer Pakt in diesem unblutigen, aber sehr harten Widerstand eine Niederlage erlitten haben. Wenn jemand einen Kampf verliert, dann erlangt der Sieger alle Trophäen. Daher war die Erweiterung der NATO meiner Ansicht nach unvermeidbar. Das bedeutet nun aber nicht, dass das gut gewesen sei. Die NATO-Erweiterung wäre ohnehin so oder so passiert. Aber die Wiedervereinigung Deutschlands, sein Beitritt zur NATO und die Erweiterung der NATO gen Osten haben einen Impuls geschaffen, der nicht aufzuhalten war. Er wurde als etwas Selbstverständliches empfunden. Als er das Territorium der ehemaligen UdSSR erreichte und als Russland seit dem Jahr 2008 sehr aktiv Signale zu schicken begann, Jungs, hört auf, rührt das hier nicht an, das dort kann uns gestohlen bleiben, aber bitte nicht das hier. Anstatt der Münchner Rede von Wladimir Putin und den Georgien-Ereignissen im August 2018 ernsthaft Gehör zu schenken, versuchte der Westen, dies zu vertuschen, indem er dies alles damit abtat, dass Russland unter seinen imperialistischen Ansprüchen leide. Dies werde aber bald vorbei sein. Ausgerechnet das führte zur Ukraine-Krise, einem ungeheuerlichen Drama für alle. Ich bin mir absolut sicher, dass es dort keine Sieger gibt. Alle diese bildhaft gesagt Trophäen wie die Krim werden Russland für die erlittenen und sehr langfristigen Einbußen nicht entschädigen können. Das war nun ein Endeffekt jenes Impulses. Um ihn aufzuhalten, war dieser blutige und eigentlich sinnlose Konflikt erforderlich. Er wurde dadurch ausgelöst, dass der Westen ziemlich ungeniert und vor allem unbedacht annahm, dass dies ja keine große Sache wäre, als wäre da nichts Schlimmes. Hinzu kam noch all diese geläufige Russland-Rhetorik. Angenommen, dass man im Westen Russland somit keinen Schaden hätte zufügen wollen, woran ich persönlich zweifle, gibt es doch eine gewisse geopolitische Logik. Denn wenn du immer zurückgedrängt wirst, wirst du über kurz oder lang zurückschlagen. Der Sprungfeder-Effekt kam nun aus einem ganz klaren Grund im Fall der Ukraine zur Wirkung. Denn für die russische Psychologie ist die Ukraine nicht Litauen, nicht Polen, sondern etwas ganz anderes. Heute beobachten wir die Fortsetzung dieser trägen Rhetorik. Von mir aus geht es hier bloß um reine Trägheit. So sehr man weiterhin über die Ostpartnerschaft sprechen mag, die Ostpartnerschaft ist meiner Meinung nach seit dem Jahr 2015 zu Ende, denn ausgerechnet sie hat zu einem großen und recht blutigen Krieg in Europa geführt. Worüber kann man denn noch reden? Danach wird nur noch simuliert. Eine andere Politik hat man in Europa bislang nicht erfunden. In Europa gibt es jetzt kaum Politik gegenüber jemandem. Die ganze europäische Politik konzentriert sich jetzt nur auf sich selbst und wird es noch lange tun. Solange es keine andere Politik gibt, wird man dieselben Formeln wiederholen. Sie sagen, dass die ukrainischen Behörden Kinder der deutschen und westlichen Politiker seien. In gewissem Sinne trifft das zu. Aber diese Kinder, wie kann man das gelinde sagen, haben die Hoffnungen getäuscht. Das geliebte Kind Präsident Piotr Poroschenko, man muss ja sehr schlau sein, um 3/4 der Bevölkerung gegen sich votieren zu lassen. Diejenigen, die nun an die Macht kommen, sind keine Kinder mehr. Das sind zwar keine Fremden, das sind Verwandte, aber keine Kinder. Sie stehen unter dem Druck anderer Umstände. Apropos, wir haben darüber gesprochen, dass das russisch-deutsche Verhältnis kaum zu erschüttern ist. Die Ukraine ist ein viel anschaulicheres Beispiel. Selbst nach 5 Jahren Krieg, nach 5 Jahren zügelloser und absolut bewusster antirussischer Politik, die es selbstzerstörerisch, koste es was es wolle, auf den Bruch mit Russland abgesehen hat, nimmt der Warenumsatz zu. Was kann man dazu sagen? Dann sind diese Bande absolut unzerreißbar. Es gibt den Wunsch nach einer Verbesserung der Beziehungen und Selenskyj ist ein Produkt dieses Wunsches, wer auch immer, aber bitte nicht Poroschenko und mag Selenskyj auch ein Clown sein. In dieser Hinsicht ist das für Deutschland und Europa ein Schock. Denn wen und was hat man in diesem Fall unterstützt? Leider sehe ich keine Reflexion darüber. Aber eine Verdutztheit und der Wunsch zurückzurudern, werden meiner Meinung nach irgendwann doch eintreten. Zumal Selenskyjs Machtantritt meiner Meinung nach im Wesentlichen eine Revanche jener klassischen Oligarchenpolitik bedeutet, die in der Ukraine schon immer präsent war. Zwar wurde dagegen auf dem Maidan protestiert, die Maidan-Proteste zerstörten vieles, verschonten aber diese Politik. Mehr noch, sie erlebt nun ihre Blüte und ihre Renaissance. Wir stehen daher an der Schwelle eines einschneidenden Wandels. Auch Russland tritt jetzt in eine recht nervöse Etappe ein. Ein Wandel steht bevor. Das ist objektiv die letzte Amtszeit des Präsidenten, der im Laufe von 20 Jahren mit seiner Persönlichkeit die ganze Politik weitgehend geprägt hat. So ist das nun eben. Sein Abtreten, dabei glaube ich trotz gewisser Spekulationen fest daran, dass er sich nach dieser Amtszeit zurückziehen wird, wird gewiss eine ernsthafte Erschütterung für den Staat und die Bevölkerung sein. Russland wird sich sehr anstrengen müssen, damit es glimpflich verläuft. Daher werden alle in den nächsten Jahren mit sich selbst beschäftigt sein. Ich hoffe, dass sich die Ukraine auch mehr als denn je mit sich selbst beschäftigen wird. Europa wird mit sich selbst beschäftigt sein, weil es keinen anderen Ausweg hat, denn in seiner Innenpolitik ist alles unklar. Welche ideologische Grundlage es dann geben wird, steht noch in den Sternen, aber so wie es war, wird es nicht mehr gehen. Wenn wir uns in, sagen wir, 5 Jahren wieder treffen, werden wir einschätzen können, inwieweit wir recht hatten.
Das tun wir unbedingt. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Das war der RT Deutsch Podcast.